Liebe und Revolution, so heißt der neue, der zweite Roman von Jörg Margenau, den Sie sicherlich als einen unserer Literaturkritiker hier bei RBB Kultur kennen. Im Roman geht es um Paul, einen etwas orientierungslosen jungen Mann. Er trudelt in der Nacht des Mauerfalls durch Berlin, wie wir alle damals in dieser Nacht völlig überfordert waren von dieser Situation. Paul trifft zufällig seine große Liebe Beate wieder und er erinnert sich an seine Studienzeit in den 80ern in West-Berlin, an Debatten über Karl Marx und die Revolution und über ein besseres Leben. Und erinnert sich vor allem an seine Zeit als Entwicklungshelfer in Nicaragua. Dort hat er mehrere Monate gelebt. Damit herzlich willkommen, Jörg Margenau. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Ich habe ja Ihre Hauptfigur Paul eben als etwas orientierungslos beschrieben. Können Sie da mitgehen oder was für ein Charakter ist er für Sie?
Er ist schon einer, der sich so ein bisschen treiben lässt und der sich nach einer Tat vor allem sehnt, der die Welt verändern will und der aber auch sehr viel Offenheit hat. Also orientierungslos ist das andere ist aber doch mit dabei sein wollen. Und es ist ja was Positives, dass man damals links war, dass man zu Protestbewegungen gehörte, gegen die Atomkraft demonstrierte, nach Wackersdorf fuhr und eben auch nach Nicaragua. Das war ja alles Teil des Zeitgeistes. Und für einen jungen Mann wie Paul, der so Anfang, Mitte 20 ist im Lauf des Buches, ist es, glaube ich, nichts Ungewöhnliches, dass man dann noch nach Orientierung auch sucht, sowohl in der Liebe als auch in der Politik und nach dem eigenen Standpunkt, von dem aus man die Welt nicht nur betrachten, sondern eben auch verbessern kann. Und das ist ja vor allem seine große Sehnsucht.
Ja, ich kam nur drauf, weil er ja einen recht anspruchslosen Job hat beim Rigas. Ne? Er bearbeitet da Tonbänder und will vom Schreiben leben, weiß aber noch nicht so genau, was er da mal machen will. Aber ich habe es ja schon angedeutet, ganz entscheidend für sein Leben ist ja sein Aufenthalt in Nicaragua. Er hat dort beim Aufbau einer Halle für eine Nähmaschinenfabrik geholfen und hat das revolutionäre Nicaragua quasi hautnah erlebt. Aber warum ist er eigentlich dahin? Können Sie diese Frage beantworten?
Das würde er selber auch so ganz gerne wissen. Er taumelt dort ja auch ein bisschen durch die Gegend und sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich hier bin. Es gibt viele Gründe dafür. Er hat ein Philosophiestudium begonnen, hat sich mit Marx beschäftigt, gehört Kreisen an, wo man sich engagiert und die Theorie auch in die Praxis umsetzen möchte. Er hat Peter Weiß gelesen, die Ästhetik des Widerstands, sich mit dem Spanischen Bürgerkrieg beschäftigt. Und Lateinamerika und die Revolution in Lateinamerika war ja damals durchaus auf der mitteleuropäischen Tagesordnung der Linken. Die Taz hat damals Geld für Waffen für El Salvador gesammelt. Und insofern ist das zwar weit weg und ein anderer Kontinent und eine Revolutionsromantik, die sich da auch austobte, aber es war eben doch auch ganz nah und fand in der Nachbarschaft statt. Die ganzen Mittelamerika-Gruppen in West-Berlin, die waren ja verbreitet und die waren präsent. Also da mitzuwirken und mitmachen zu wollen, das treibt ihn eben an. Und da ist Nicaragua das, was damals durchaus möglich und üblich und deshalb von ihm an auch beschritten wurde.
Deswegen fand ich das Nicaragua-Kapitel, also diese Erinnerungen daran, auch so spannend, weil eigentlich ist es doch eine Entzauberung, die er da erlebt. Er erlebt da viel, viel Armut, immer noch von der Revolution begeisterte Menschen, aber schon eine gewisse einsetzende Desillusionierung. Ne? Und wenn es in dem Roman um die Frage geht, was könnte ein besseres Leben sein, dann ist doch eigentlich die Revolutionssituation nicht das bessere Leben für ihn, oder?
Jein, also er erlebt die Teilhabe, er erlebt die Zugehörigkeit, er lebt in einer Familie, er ist Teil einer Gruppe, die etwas bewirkt und macht und das alles findet er großartig. Er ist da drin, er redet Spanisch, auch die spanische Sprache spielt für ihn eine große Rolle. Und zugleich sieht er natürlich, aber nur in Ansätzen, dass die Revolution auch bereits degeneriert. Allerdings eher ja auch dadurch, dass sie in eine Kriegssituation durch die amerikanische Politik und durch die Kontra-Überfälle hineingezwungen wird. Es gibt viele Tote dort, es gibt Elend und natürlich gibt es Gegner auch der Revolution. All das muss er verarbeiten, begreifen, aber das ist normal. Was er nicht sehen kann, ist, was aus der Revolution dann wirklich wird. Was wir ja heute wissen, wenn wir an Nicaragua und den korrupten Präsidenten Daniel Ortega denken, der damals noch ein vergleichsweise strahlender, revolutionärer, junger Held war, dem er dann sogar auch einmal begegnet. Und das spielt für ihn in seinem Leben auch eine Rolle. Aber was Geschichte ist, in der man drinsteckt, das ist ja auch ein wichtiges Thema dieses Romans. Ja. Und das gilt auch für die Nacht des Mauerfalls, dass man eben im Grunde irgendwo mitmacht, irgendwo drin steckt, Geschichte erlebt, aber im Moment des Erlebens relativ wenig Ahnung davon hat, was daraus später mal werden wird. 20, 30 Jahre später kann man darauf zurückgucken und sagen, ah ja, schau mal, wie naiv die damals waren. Aber das ist immer leicht gesagt im Nachhinein.
Ja, Herr Magenau, ich finde ja, dass Sie die Ereignisse der Nacht des Mauerfalls ganz hervorragend beschreiben. Ich habe mich sofort wieder daran erinnert, gefühlt, wie ich durch Kreuzberg gestolpert bin und dachte, was passiert hier eigentlich? Also diese Ebene, ja. waren Sie da selber auch unterwegs am 9. November in der Nacht?
Ich war da auch in der Nacht unterwegs. Ich glaube, sonst hätte ich das auch so nicht schreiben können. Man kann ja irgendwie vieles sich zusammen googeln und recherchieren, aber das unmittelbare Erleben, wie das ausgesehen hat, wie es sich angefühlt hat, auch die Ratlosigkeit und was passiert da eigentlich? Ja, das ist ja das, was diesen Paul ausmacht und was mir in dem Buch sehr wichtig ist. Geschichte ist immer das Ahnungslose, das Drinstecken, ohne zu wissen, wo es endet. Und trotzdem hat man Teil daran, trotzdem bewirkt man was, trotzdem geht es weiter.
Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich glaube, dass es in diesem Roman um die Suche nach einem besseren Leben geht. Und eine andere Alternative für so ein Suchen nach dem besseren Leben ist neben der Politik, neben der Revolution, die Liebe. Und jetzt entdeckt Paul oder trifft zufällig Beate wieder, seine große Liebe von früher. Aber ich würde sagen, auch da ist er eher ein verwirrter Liebender, also kann nicht so richtig zu seinen Gefühlen stehen. Sehen Sie das auch so?
Es gibt ja nicht nur Beate, es gibt auch in Nicaragua noch eine Frau, die für ihn sehr wichtig ist, die Sigrid, die so ein bisschen Gegenpol zu Beate darstellt. Und ganz sicher ist die Liebe vielleicht die direkteste Art, die Welt zu verändern, nämlich sich selbst. Auch das begreift Paul ja irgendwann. Wenn ich schon die Welt nicht verändern kann, dann verändert die Welt mich doch ein bisschen. Und indem sie mich verändert, verändert sie sich dann doch auch. Indem man mitlebt, indem man etwas begreift, indem man andere Lebensweisen sieht, all das macht er ja. Und die Liebe ist, glaube ich, dann doch die stärkste Kraft der Veränderung. Und deshalb gehört das für mich auch zusammen. Auch eine Revolution, in der die Liebe keine Rolle spielt, sondern die nur auf Ideologie und Hass und Vernichtung der Gegner beruht, kann nichts werden. Liebe ist sowohl die treibende Kraft des Weltveränderns als auch umgekehrt, dass die Weltveränderung als Liebe auf den Einzelnen zurückwirkt. Auch das ist ein Thema in diesem Roman. Diese beiden Pole, das ganz Individuelle, das Liebende und das Gesellschaftliche, Kollektive, wie die ineinander greifen und wie die miteinander spielen.
Deswegen ist es ja auch so bitter, dass diese Sigrid, die zweite wichtige Frau in Pauls Leben, ja dann in Nicaragua, ich will jetzt nicht spoilern, sagen wir mal, verschwindet, in Anführungszeichen jetzt mal gesetzt. Ne? Dass es, ja. dass eben dieser Traum von der Liebe als Möglichkeit, das Leben zu verändern, in dem Fall jedenfalls scheitert. Herr Magenau, ich finde, nach Ihrem ersten Roman, Die kanadische Nacht, sind jetzt 2 Jahre vergangen bis zum zweiten Roman, eigentlich recht schnell. Ist es typisch für Sie, so ein Schreibtempo?
So alle 2 Jahre ein Buch ist jetzt eigentlich typisch, aber da ich finde das nicht schnell, sondern das Schreiben selber geht ja auch schnell. Also länger dauert das darüber nachdenken und das Durcharbeiten des Textes und das Verändern, der dann doch in den 2 Jahren, vielleicht war er vor einem Jahr schon fast fertig, aber dann hat sich herausgestellt, er war überhaupt nicht fertig, sondern er musste umgebaut werden und vieles wieder rausgenommen, andere Szenen reingeschrieben werden. Dann setzt das ein, was beim Film vielleicht das Cutten ist und dass die Arbeit wirklich am Schneiden und wie fügt man das alles ineinander und das ist dann nochmal eine eher langwierige Arbeit und so ein Text braucht einfach dann auch Zeit, um zu reifen und seine endgültige Gestalt zu finden und dafür sind 2 Jahre, glaube ich, ein ganz guter Zeitraum.
Ja, und der Literaturkritiker in Ihnen, sitzt der dann auf der Schulter und sagt, nee, die Passage musst du nochmal umschreiben, hier bist du noch nicht ganz einverstanden, ist das eine Möglichkeit für Sie?
Den Literaturkritiker selber, den versuche ich da eher draußen zu lassen. Der darf dann vielleicht am Ende auch mal zugucken. Aber klar weiß ich, wie man schreibt. Und das weiß ich aber auch von den ganzen Büchern, die ich vorher schon geschrieben habe. Und wie man mit Sprache umgeht. Und da ist Kritik als Handwerk sicherlich nicht verkehrt und nicht hinderlich. Aber trotzdem sind es 2 doch ganz unterschiedliche Arten, mit Text umzugehen und selber etwas zu schreiben, ist dann doch auch die, finde ich, der größere Reichtum, weil der Text da halt wachsen kann in alle Richtungen und man viel mehr Einfluss drauf hat, auf das, was da entsteht.
Eigentlich arbeiten Sie ja sogar dreigleisig, oder? Als Literaturkritiker, als Autor von Sachbüchern und jetzt eben auch als Autor von Romanen. Sehen Sie das als Dreigleisigkeit oder fließt das alles ineinander?
Ich sehe es eher als eine Tätigkeit des Schreibens, die dann verschiedene Gegenstände hat oder verschiedene Formen annimmt. Die Sachbücher sind ja jetzt auch nicht so ganz und gar hölzern, sondern nur sachbuchhaft, sondern zum Beispiel das Buch über die Gruppe 47 und Princeton, das war eine, wurde von der Kritik jedenfalls so eingeordnet, eine literarische Reportage, wo auch schon fiktive Elemente eine Rolle spielten. In meiner Biografie über die Brüder Jünger war das auch so, dass es da fiktive, monologisierende Kapitel gab, die sich in den Kopf der Protagonisten hinein fantasiert haben, auf Basis allerdings von Recherchematerial. Und bei der Fiktion eines Romans ist es ja auch so, dass man nicht irgendwas blind vor sich hin fabuliert, sondern doch genau recherchieren muss. Insofern ist die Grenze zwischen Sachbuch auf der einen Seite als etwas Faktischem und dem Roman als etwas Fiktivem doch eher fließend. Gut geschrieben sein sollen beide.
Herr Magenau, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch.
Jörg Magenau zu Gast auf RBB Kultur. Sein neuer Roman Liebe und Revolution ist gerade im Klett-Cotta Verlag erschienen, im Buchhandel für 24 Euro. Und die Buchpremiere, die findet in wenigen Tagen statt, am 5. September in Berlin im Literaturforum im Brechthaus.